Heiligenstein, Pfaffenberg und wie sie sonst nicht alle heißen. Österreichs erste Lagen. Doch was macht eine Lage erstklassig? Heute zu Gast Michael Moosbrugger, Obmann der österreichischen Traditionsweingüter und Geschäftsführer vom Weingut Schloss Gobelsburg. Wir philosophieren über die neue Lagenklassifikation, den Single Vineyard Summit und die Zukunft der österreichischen Weine. Bereit für den Probeschluck? Herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Wir befinden uns ja heute in Mank, was ich ja finde eine sehr, sehr schöne Lage ist. Zwar nicht zum Weinmachen, aber zumindest vom Ort. Und um das soll es ja auch heute gehen. Gute Lagen, erste Lagen, hätten wir uns, glaube ich, keinen besseren Podcast-Gast heute wünschen dürfen. Michael Moosbrugger, Bundesobmann von der ÖTW und auch Geschäftsführer vom Schloss Gobelsburg, vom Weingut. Herzlich willkommen im Probeschluck-Podcast. Danke, dass du die Zeit gefunden hast.
Ja, hallo zusammen, lieber Raphael, herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf und schön, dass wir dieses Gespräch führen können.
Sehr spannendes Thema. Ich glaube, diese Lagen, ja, ein Durchbruch kann man ja doch fast sagen, dass Österreich jetzt als zweites Land so außerhalb von Frankreich ja diese gesetzlichen Lagenklassifikationen jetzt durchgesetzt hat. Sicher ein Durchbruch auch vom ganzen ÖTW, also von der Geschichte, oder? Was würdest du sagen?
Naja, diese ganze Geschichte mit den Klassifikationen hat eine sehr weit zurückreichende Geschichte, beginnt eigentlich mit der Gründung der österreichischen Traditionsweingüter im Jahr 1991. Und damals haben sich eine Gruppe von Winzern zusammengefunden im Krems und Kammtal und haben eben über unterschiedliche Themen des im Weinbereich immer wieder diskutiert, was dazu geführt hat, dass man das Ganze dann irgendwann einmal dann auch institutionalisiert hat und man eben dann diesen Verein der österreichischen Traditionsweingüter gegründet hat. Und das Interessante aus meiner Perspektive und aus meiner heutigen Perspektive ist, dass man damals schon quasi in die ersten Statuten hineingeschrieben hat, dass es eben das primäre Ziel der österreichischen Traditionsweingüter ist, eine Lagenklassifikation in den Weinbaugebieten Österreichs durchzuführen.
Mhm. Das Ziel soll ja durchaus wahrscheinlich auch sein, wie man auch schon seit einigen Jahren oder mittlerweile auch ja doch schon länger jetzt anstrebt, weg von diesem ursprünglichen germanischen Zucker-KMW-System wirklich in einer Herkunft, Ursprung wirklich so in eine, dass man auch international und national dann einen Eindruck eben mit dieser Herkunft, glaube ich, setzen kann, oder? Das ist der Grundstein gewesen.
Ja, also es gibt in der Weinwelt also ganz unterschiedliche Zugänge, was auch durchaus legitim und auch wünschenswert ist. Das hat schon ein bisschen tiefer gehende philosophische Fragen als Basis. Man kann eben Wein aus den unterschiedlichsten Perspektiven sehen. Und vor allem, also wenn es dann um die Frage geht, was ist eigentlich Qualität im Wein, dann gibt es hier also ganz unterschiedliche Traditionen. Also es gibt also die sogenannte germanistische Betrachtungsweise, wo es also quasi um die Frage eher geht, welche Möglichkeiten als Winzer habe ich eigentlich Wein zu machen aus einem Weingarten. Also das heißt, das bedeutet also, dass wenn ein Winzer einen Weingarten hat, dann stellt er sich sozusagen die Frage, was kann ich jetzt aus diesem Weingarten alles machen? Ich kann die unterschiedlichsten Rebsorten dort anpflanzen, also kann die Trauben dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten lesen. Ich kann eine frühe Ernte machen, kann eine mittlere Ernte machen, kann eine späte Ernte machen. Und das Ergebnis ist, dass man so eine ganz große Vielfalt und Potpourri sozusagen an unterschiedlichen Stilen und Ausdrücken sozusagen aus einem Weingarten bekommt. Das ist also eine Betrachtungsweise, und aus dieser Betrachtungsweise ist ja auch ja sozusagen das Prädikatsweinsystem entstanden, weil man gesagt hat, ja, also Weine können also unterschiedlichste Zuckergradationen eben auch haben, je nachdem, wann ich die Trauben ernte und sozusagen und die Frage ist sozusagen, wie viel Botrytis lasse ich dann zu, und aus dieser Überlegung heraus, also sind dann diese unterschiedlichen Kategorien von Kabinett, Spätlese, Auslese und so weiter, dann bis hin zur Trockenbeerenauslese dann entstanden, wo man sozusagen quasi den Süßegehalt der Traube oder beziehungsweise eigentlich des Mostes dann sozusagen nach der Pressung als Basis sozusagen für diese unterschiedlichen Qualitätsstufen herangezogen hat. Mhm. Und dann gibt es als ganz große Welt gibt es also natürlich dann die romanistische Denkweise, die sich jetzt nicht sozusagen nach den Möglichkeiten erkundigt, die man jetzt aus einem Weingarten machen kann, sondern wo sich ein Winzer dann die Frage stellt, aus all den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, Wein aus diesem Weingarten zu machen, was ist eigentlich der typischste Ausdruck aus diesem Weingarten? Und aus dieser Denkweise sind also in Frankreich dann die sogenannten Appellationen entstanden. Und diese Appellationen sind ja im Grunde genommen nichts anderes als die Definition der Typizität einer spezifischen Herkunft. Und das ist sozusagen die Grundbasis dann für die Appellationssysteme in Europa und auch für das, was wir in Österreich als DRC bezeichnen.
Ich glaube, es ist sehr wichtig für einfach die jungen Sommelieren und Sommeliers einfach da einen Überblick zu bekommen. Deswegen auch so ein spannendes Thema eben für diesen Podcast. Mich würde privat interessieren, was macht für dich eine Lage erstklassig?
Also die Frage sozusagen, was eine Lage jetzt wirklich erstklassig macht oder großartig macht, also man kann das also quasi ja auch unterschiedlich jetzt irgendwie bezeichnen, ist ein etwas, was man einerseits natürlich auf einer subjektiven Ebene beleuchten kann. Also und ich glaube, dass so, also wenn ein Winzer jetzt also unterschiedliche Weingärten bearbeitet, dann entwickelt er über die Zeit schon eine gewisse Vorstellung über die Persönlichkeiten eines Weingartens und über die Typizität eines Weingartens. Und ich würde mal sagen, jeder Winzer hat für sich selber schon eine gewisse Hierarchie, die er jetzt sozusagen in den bewirtschafteten Weingärten irgendwie pflegt. Weil wenn ich heute einen Winzer frage, sozusagen, was ist jetzt so sein wichtigster Bereich, sein wichtigster Weingarten, in der Regel kriegt man eine Antwort. Mhm. Also es ist so, wenn das auch jetzt sozusagen nicht jetzt irgendwie großartig nach außen getragen wird, aber eigentlich macht ja jeder Winzer für sich selber schon sozusagen eine Art Klassifikation in den Wertigkeiten und in der Bedeutung eines Weingartens und welche Bedeutung ein Weingarten sozusagen für den einzelnen Betrieb eben abbildet. Und interessant wird's, wenn man diese Frage jetzt einmal auf einer gemeinschaftlichen Ebene betrachtet. Weil die Herkunft und Herkunftsvermarktung und Appellationen beruhen ja grundsätzlich einmal darauf auf, dass wir sozusagen eine gemeinschaftliche Vermarktungsform pflegen. Was ja bedeutet, dass also ein Weingarten bei uns in Österreich ist ja kein Weingarten, der quasi jetzt in der Regel von einem Winzer bewirtschaftet wird, sondern immer von einer größeren Gruppe. Mhm, ja. Also Heiligenstein sind zum Beispiel 50 verschiedene Eigentümer auf diesem Berg, und jeder produziert dann eben seinen Heiligenstein und gemeinschaftlich versucht man sozusagen quasi eben diesen Heiligenstein nach außen zu tragen, und über den Multiplikatoreffekt bekommt dann dieser Weingarten auch dann eine entsprechende Verbreitung und auch eine gewisse Bedeutung am Markt. Und das ist eigentlich so auch einer der ganz wichtigen sozialen Aspekte der Herkunftsvermarktung, dass Herkunft immer eine gemeinschaftliche Form der Vermarktung ist. Und wenn man jetzt auf dieser gemeinschaftlichen Ebene sich anschaut, was eigentlich Bedeutung hat und was weniger Bedeutung hat, dann kommt man eigentlich sehr schnell zu dem, was wir eigentlich als Verein, als österreichische Traditionsweingüter in den vergangenen mehr als 30 Jahren eben gemacht haben. Wir haben sozusagen, wir sind dieser Frage nachgegangen, wie kann man eigentlich diese Bedeutungsebene von Weingärten auf einer kollektiven Ebene eben beleuchten? Wie kann man sowas messen? Und wir haben da eben dann eine Systematik entwickelt, wie man auf eine objektive Art und Weise das bemessen kann, was für die Gemeinschaft und auch im Kontext sozusagen der österreichischen Weinwirtschaft, welche Bedeutung diese Weingärten eben auf dieser Ebene eben haben. Und das ist das, was eigentlich dann eben zur Klassifikation dann führt.
Ja, also so kurz gefasst, dann sagt sehr viele verschiedene Faktoren, die einfach dann zusammenspielen, eben um diese Lagen dann überhaupt zu klassifizieren.
Die meisten Sommeliers wissen ja, und das ich kann mir, also ich weiß, also ich diskutiere das ja immer wieder, und den meisten ist das auch bewusst, also dass also zum Beispiel in Frankreich die meisten Klassifikationen eigentlich auf den Weinpreisen der Weine beruht haben, also 1855 zum Beispiel die Klassifikation war eine Klassifikation der Weinpreise sozusagen. Man hat also quasi die Erlöse dieser Chateaus sozusagen über die vergangenen Jahrzehnte eben beleuchtet und gesagt, ja, also dieses Weingut sozusagen hat immer die höchsten Preise quasi erzielt, auch auf einer internationalen Basis, und das hat man dann als Grundlage dann für die Klassifikation herangezogen. Und das wird immer so ein bisschen skeptisch beäugt. Und wir haben das also sehr intensiv diskutiert, auch im Verein, und sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Vorgehensweise grundsätzlich legitim ist. Also es ist schon sozusagen quasi der Weinpreis als Basis für eine Klassifikation heranzuziehen, ist schon legitim, allerdings nur unter einer Voraussetzung. Und zwar unter der Voraussetzung, dass der gesamte Wein aus einem bestimmten Bereich über eine börsenartige Struktur, wo also wirklich Angebot und Nachfrage eine Rolle spielt, vermarktet wird und wo sozusagen diese Bedeutungsebene, nämlich genau über Angebot und Nachfrage, dann definiert wird, was dazu führt, dass man sehr schnell sieht, welche Weine einerseits so viel Bekanntheit haben, dass man sie auch kennt, und andererseits dann dementsprechend viel Nachfrage danach vorhanden ist, dann kann man auf dieser Basis eben eine Klassifikation sozusagen nur aufgrund des Weinpreises schon machen. Also das funktioniert, aber man muss auch dazu sagen, das funktioniert in Österreich nicht. Ja, also, und das ist der Grund, warum wir dann gesagt haben, ja, Weinpreis, es ist natürlich ein Thema, aber das reicht natürlich nicht, um eine Klassifikation in Österreich zu machen. Und deswegen haben wir uns dann quasi in einem mehrjährigen Prozess dann die Aufgabe gestellt, herauszufinden, naja, es gibt ja vielleicht noch andere Faktoren, die eben sozusagen diese Bedeutung eines Weingartens eben auch noch bemessen können oder vielleicht auch noch anzeigen. Und da haben wir also dann eine ganze Reihe von Fragen und Faktoren dann evaluiert, an denen wir eben quasi die Bedeutung eines Weingartens bemessen können. Und in einer Art multifaktoriellen Analyse werden dann all diese Faktoren dann in dieser Beurteilung dann berücksichtigt. Das ist zwar schon ein bisschen kompliziert, aber es ist natürlich auch sehr genau.
Mhm. Ja. Ich finde die Klassifikation in Frankreich sowieso sehr spannend, weil einfach das von Region zu Region auch sehr unterschiedlich ist. In Bordeaux werden Weingüter klassifiziert, in Burgund die Lagen, in der Champagne ja doch zum Beispiel Dörfer. In Österreich wird dann ja oder sollen oder werden auch schon die Lagen klassifiziert. Ich muss sagen, die ÖWM macht da und da jetzt auch die ÖTW einen sehr guten Job, vor allem auch wirklich nur mal Gratulation für die Webseite, muss ich nur mal wirklich sagen. Ich finde es sehr spannend, da will ich ja nur mal kurz was vorlesen. Also die Güte einer Lage alleine anhand ihres Bodens zu beurteilen, sehen wir als problematisch, und die Erkenntnis, die wir durch Auseinandersetzung mit der Komplexität der zahlreichen Einflussfaktoren gewonnen haben. Denn nicht in jeder Steillage mit einem kargen Boden entsteht automatisch ein großartiger Wein. Und das finde ich, trifft es eigentlich sehr, sehr gut, weil es einfach so viele Einflussfaktoren sind, dass man das alles abwägen muss und nicht einfach nur dieses Wort, was ja viele junge Sommeliers auch immer verwenden, das Wort Terroir, einfach nur aus Boden und Klima zu sehen, sondern viel, viel größer, oder?
Ja, das stimmt voll und ganz. Also man muss bei aller Romantisierung von Steillagen, und ich glaube, dass es grundsätzlich gut ist, dass also die Steillagen romantisiert werden, weil die Arbeit in den Steillagen ist wirklich, wirklich mühsam, wirklich schwierig. Man muss jedem Winzer gratulieren, der sich sozusagen diese Arbeit antut und sich eben um die Pflege und die Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung dieser Weingärten eben pflegt. Aber wenn man es natürlich objektiv betrachtet, es stimmt natürlich nicht, jede Steillage ist automatisch ein großer Wein. Also es braucht natürlich für große Weine, braucht es natürlich viel mehr jetzt als nur eine Steillage. Und es ist auch so, ich meine, es ist, wenn man sich sozusagen alle Steillagen dieser Welt anschaut, bedeutet es ja nicht automatisch, dass dann wirklich sozusagen die großartigsten Weine dieser Welt dann daraus entstehen. Mhm. Es ist, sagen wir mal so, es besteht kein Automatismus, es gibt natürlich ein gewisses Potenzial, aber auch es gibt auch Steillagen, die vielleicht zum Beispiel zu trocken sind, also wo sozusagen die Trauben dann nur mehr im Trockenstress verharren und das führt also eben auch dazu, dass die Qualität der Trauben, die dann daraus gewonnen wird, auch wieder nicht einzigartig ist. Ich möchte ja auch nur daran erinnern, zum Beispiel auch an der Côte d'Or ist es ja so, dass es ja nicht die höchsten Weingärten, die besten sind, oder auch die niedrigsten Weingärten, sondern es ist immer das Mittelstück, das am besten ist. Sozusagen, das sind die Weingärten, die am Ende des Tages die beste Balance dann bringen. Und das sieht man auch eigentlich auch überall, auch bei den Steillagen. Es gibt ja auch unterschiedliche Bereiche in den Steillagen. Es gibt Bereiche, die halt dann vielleicht ein bisschen besser mit Wasser gesegnet sind und die dann à la longue dann einfach dann die besseren Weine bringen und dann auch dann à la longue dann auch dann die berühmteren Lagen dann auch sind. Auch an der Mosel ist zum Beispiel ist es so, ich meine, wir kennen ganz, ganz berühmte Lagen an der Mosel, aber 80% der Lagen an der Mosel kennen wir nicht, weil nicht einmal irgendwie ein Wein daraus gemacht wird, weil er halt einfach keine Berühmtheit erlangt, weil der Wein trotz der Steillage sozusagen dann nur mittelmäßig ist. Und das sind so Dinge, die man natürlich auch in einer Klassifikation dann berücksichtigen muss. Also ich glaube nicht daran sozusagen, dass man jetzt einfach hergehen kann zum Beispiel und jetzt einfach alle Terrassenweingärten des Donauraums automatisch klassifizieren kann. Ja, sondern es muss sich am Ende des Tages schon der Wein dann irgendwo dann noch beweisen. Und auch in der Wachau ist nicht jede Terrassenlage sozusagen bekannt, bedeutend und so weiter. Und andererseits gibt es natürlich einige der herausragendsten und tollsten und bekanntesten Weingärten Österreichs dann dort. Und das auch dort muss man natürlich dann immer wiederum dann differenzieren. Und das ist eigentlich das, was wir versucht haben, quasi in dieser Klassifikation dann auch umzusetzen. Und das ist auch das, was wir dann sozusagen geschafft haben, eben auf eine gesetzliche Ebene dann zu übertragen.
Berühmte Weine und berühmte Lagen ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch einen Wein als Probeschluck eben vorbereitet, wenn wir was probieren wollen. Es ist eine erste ÖTW-Lage vom Weingut Nigl, der Riedbellingen privat. Ja. Genau, ist jetzt aus dem Jahr 2019. Und man dachte, weil das passt eigentlich ganz gut zum Thema. Und da gibt es auch eine Frage dazu, was der von der Community gekommen ist, weil es sind auch, wie gesagt, ein paar Fragen von der Community zu dem Thema gekommen und die würde ich gern stellen. Ist zwar eine sehr gemeine Frage, aber ich bin schon gespannt, was du persönlich dazu sagst, weil ich auch selber eigentlich mit der Frage ein bisschen gehadert habe. Was trinkst du lieber? Weine mit zweitklassiger Arbeit auf erstklassigen Lagen oder Weine mit erstklassiger Arbeit auf zweitklassigen Lagen? Ist zwar eine sehr gemeine Frage, aber was sagst du dazu?
Das ist eine ganz, ganz schwierige, ganz schwierige Frage.
Ja.
Es ist natürlich immer die Frage sozusagen, was ist erst- und zweitklassige Arbeit? Ja? Mhm. Weil ich muss sagen, also wo ich begonnen habe, in Gobelsburg die Verantwortung zu übernehmen, habe ich wahrscheinlich eine sehr eindeutige Antwort darauf gehabt. Und ich bin nach fast 30 Jahren jetzt eigentlich mir mittlerweile nicht mehr so ganz so sicher sozusagen, was ich heute sagen würde. Weil es gibt, ich glaube, es gibt in der Weinwelt einfach verschiedenste Lösungsansätze, die auch nebeneinander existieren können und die zu unterschiedlichen stilistischen Ausdruck führen. Und ich bin mittlerweile sehr vorsichtig geworden, sozusagen jetzt eine Art objektives Urteil mir daraus zu bilden, speziell also über die Arbeit also von Kollegen, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass der wirklich allergrößte Teil der Winzerschaft ja diesen Beruf ausübt mit Passion, mit Leidenschaft und letztendlich diese Dinge, die er macht, über das ganze Jahr einfach aus einer Überzeugung heraus macht. Mhm. Und das müssen ja nicht immer die gleichen Überzeugungen sein. Und daher bin ich mittlerweile schon sehr vorsichtig geworden, sozusagen jetzt mir die Frage zu stellen, ist das jetzt sozusagen richtig oder ist das falsch, wie jetzt ein Winzer arbeitet? Und daher, in vielen Fällen, setzt sich ja schon die Qualität des Weingartens ja dann wirklich dann wie über durch, dann speziell dann über die Zeit. Und selbst also, wenn ein Wein vielleicht jetzt in den ersten Jahren vielleicht weniger Aufmerksamkeit erregt oder vielleicht weniger attraktiv jetzt im ersten Eindruck ist, aber nach 10 oder 15 oder 20 Jahren plötzlich sozusagen kommt dann letztendlich dann die innere Qualität dann durch und zeigt dann Dinge, die man sich vorher einfach überhaupt nicht vorstellen können.
Ja, absolut. Also ich finde es auch immer ganz spannend so zu sagen eben, dass auch die Arbeit natürlich speziell auf diesen Weingarten, auf diese Lage auch ja angestrebt werden muss. Also es gibt ja Winzer, die natürlich auch unterschiedlich arbeiten in jeder Lage, einfach, dass es zum Gebiet passt, ja, zu diesem Mikroklima, zu diesem Boden.
Man darf auch nicht vergessen, auch wir Winzer entwickeln uns weiter.
Ja.
Also es ist Winzer, also die meisten guten Winzer entwickeln sich weiter, sind offen für neue Entwicklungen und wir probieren ja ständig Dinge aus. Also das ist auch der Grund, warum ich sehr ungern mich also quasi jetzt in fix vorgefertigte Systeme mich pressen lasse, weil es natürlich sozusagen die eigene Offenheit dann einschränkt. Und deswegen glaube ich, ist es für uns alle sehr wichtig in unserem Beruf, dass wir Dinge ausprobieren, dass wir sie diskutieren. Und das ist in unserem Beruf sehr einfach, weil wir können immer sozusagen ein kleines Stück unserer Weingärten herausnehmen, dort einen Versuch starten, einmal ein Fässchen ausprobieren und dann einmal schauen, was dabei herauskommt und ob das vielleicht etwas ist, was möglicherweise für die Zukunft geeignet ist. Mhm. Und das gilt eigentlich für die allermeisten Mitgliedsbetriebe der österreichischen Traditionsweingüter. Und es ist schon, ich habe das in den letzten Jahrzehnten schon auch so erlebt, dass wir eine Gemeinschaft sind, die schon wahnsinnig viel auch versucht hat, irgendwie für den österreichischen Weinbau zu generieren, voranzutreiben. Wir sind schon so eine Expertenmannschaft, ein Labor, wo man versucht, neue Wege zu gehen, wo wir uns unserer Vorreiterrolle einfach immer bewusst waren. Mhm. Das ist schon etwas, was ganz wichtig ist hier für den Verein, so diese Vorreiterrolle, die Vordenkerrolle, um eben hier einen Beitrag für die Gemeinschaft dann irgendwie zu liefern. Mhm. Das ist schon meines Erachtens eine Verantwortung. Es ist Appellationen, meines Erachtens, nicht nur einen demokratischen Aspekt, sondern auch einen sozialen Aspekt. Weil in einer Gemeinschaft von Winzern in einem Ort, in einem Gebiet, gibt es natürlich immer quasi bekanntere Winzer und vielleicht weniger bekannte Winzer. Und die Aufgabe der bekannten Winzer ist es schon, eine Vorarbeit zu leisten. Warum? Sie machen ja letztendlich sozusagen diese Lagen und diese Herkunftsnamen ja bekannt am Markt. Sie etablieren diese Namen in der Regel und alle anderen Winzer im Gebiet profitieren dann davon. Mhm. Und diese soziale Verantwortung, und das sage ich meinen Mitgliedern auch immer, wir haben eine soziale Verantwortung unseren Kollegen gegenüber. Und das darf man nie hochnässig jetzt irgendwie quasi jetzt demonstrieren oder so, sondern immer quasi dem Ganzen mit Demut begegnen. Wir sind eine Gemeinschaft, die eine Verantwortung gegenüber allen anderen hat. Und diese verantwortungsvolle Rolle, die müssen wir leben, die müssen wir auskleiden, die müssen wir gestalten. Und wir müssen hier versuchen, wirklich sozusagen den österreichischen Weinbau Stück um Stück sozusagen auf eine nächste Ebene stellen und auch international quasi bekannter und bekannter zu machen.
Ich finde den Punkt mit der Gemeinschaft sehr gut. Das ist nämlich ein gutes Stichwort. Diese Gemeinschaft und die Weine von dieser Gemeinschaft kann man ja auch verkosten als Sommelier, Sommelier, als Gastronomiebetrieb. Beim Single Vineyard Summit jedes Jahr kann man da die Lagen, die klassifizierten, verkosten über 500 Weine auf mehreren Tagen aufgeteilt. Ganz eine spannende Möglichkeit, was mir doch als Experte in dieser Branche oder als Anfänger auch wahrnehmen sollte. Und da gute Weine, unter anderem auch die Weine zum Beispiel jetzt da von Nigl oder auch von Gobelsburg, zu verkosten, oder?
Also der Single Vineyard Summit ist an sich eine Verkostung, die ganz, ganz klein begonnen hat, wo wir mit 10, 15 Journalisten national und international ganz klein begonnen haben, die Weine, die bedeutendsten Weine der österreichischen Traditionsweingüter zu verkosten. Und aus diesem kleinen Anfang ist eine Veranstaltung geworden, die, glaube ich, mittlerweile zu den wirklich wichtigsten Verkostungen in Österreich zählt, wo die österreichischen Traditionsweingüter auch eine Art Pionierarbeit geleistet haben, nämlich diese Plattform jetzt nicht irgendwie ausschließlich für die Traditionsweingüter irgendwie zu entwickeln, sondern es ist eine Plattform, die eine Plattform ist für die besten Herkunftsweine Österreichs, unabhängig davon, ob das jetzt Traditionsweingüter sind oder ob das jetzt andere Institutionen sind, wie die Vinea Wachau oder die SDK-Winzer aus der Steiermark oder auch die Leiterberg- und Eisenberg-Winzer. Winzer, die sehr ambitioniert sind, vor allem also was das Thema Herkunft und Herkunftsvermarktung anbelangt. Und es ist halt mittlerweile international gesehen die wichtigste Verkostung in Österreich, was sozusagen die bedeutendsten Weine Österreichs eben anbelangt. Und das Ganze interessanterweise oder halt eigentlich normalerweise hat also speziell im Ausland für eine unglaubliche Furore eigentlich gesorgt, weil die internationalen Verkoster, Journalisten, Experten sehr schnell erkannt haben, sozusagen, was für ein tolles Werkzeug hier eigentlich offeriert wird. Langsam in Österreich kommt man jetzt langsam auch schon langsam drauf, sozusagen, dass das eigentlich eine unglaublich tolle Veranstaltung ist, die einen wahnsinnigen Mehrwert bringt, nämlich für jeden Einzelnen, weil wo kann man in Österreich in so kurzer Zeit einen derartigen Überblick sozusagen über die besten Weine Österreichs bekommen, als wie in Grafenegg am Single Vineyard Summit.
Ja, absolut. Und man muss ja dazu sagen, auch als Sommelier, Sommelier, wenn man da eben hingeht und verkostet, dass es auch sehr angenehm ist. Also man sitzt da, wird eben mit den Weinen fast schon bewirtet. Also man muss jetzt nicht von Stand zu Stand. Also es ist eine sehr angenehme Atmosphäre, wo man sich wirklich auch in der Ruhe einfach die Weine reinverkosten kann. Also das finde ich immer ganz wichtig, dass man eben die Zeit für sich nehmen kann, und das ist dort absolut der Fall. Ich muss mir natürlich selber auch anmelden. Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, da in den Shownotes den Link zur Anmeldung, auch auf Social Media wird es da den Link dazu finden. Also meldet euch an und nehmt euch die Zeit und die Gelegenheit, die besten Weine eben von Österreich zu probieren.
Es ist, also, es ist eine wirklich hochprofessionelle Veranstaltung. Das gibt es eigentlich weltweit eigentlich nirgendwo. Muss ich vorstellen, man bekommt also wirklich einen großflächigen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt. Und dann kann man sozusagen selber frei wählen, wie und in welcher Zusammensetzung man quasi jetzt Weine verkosten will. Man kann sozusagen immer in Sechserflights kann man quasi sich Weine aussuchen. Man kann 6 Weine des Heiligensteins verkosten, man kann 6 Weine von einem Weingut verkosten, man kann vor- und zurück verkosten, sozusagen. Es ist ein professioneller Arbeitsplatz. Also das muss man einfach als Sommelier auch einmal erlebt haben, und man muss das einfach auch wirklich nutzen, diese Möglichkeit. Und es ist, man kann das wirklich nur bestens empfehlen, das einfach auch einmal ausprobiert zu haben und sich einmal sich das anzuschauen, sozusagen, wie toll eigentlich diese Veranstaltung ist. Grafenegg ist ja auch eine großartige Location dafür. Und auch leicht über öffentliche Verkehrsmittel aus Wien zu erreichen. Also es gibt viele Gründe, sozusagen, warum man nach Grafenegg kommen kann.
Ja, das stimmt. Also ich muss ja nochmal eine Lanze brechen, weil es gibt ja doch Kollegen, die dann in die Richtung gehen und sagen, okay, es gibt ja jetzt doch für den Donauraum sehr viele Lagen, die eben klassifiziert sind, und ob es da jetzt einen Überblick gibt. Und da muss ich ja schon nochmal wirklich eingreifen und sagen, also wenn man sich alleine Burgund anschaut, ja, wie viele Premier Grüß das da gibt, über 500, glaube ich. Wenn man sich, glaube ich, jetzt da die ÖTW-ersten Lager anschaut, sind das jetzt knapp über 100, glaube ich, aktuell 109, 110, sowas. Und wenn man dann von den späteren großen Lagern redet, sind wir da, glaube ich, bei 5% überhaupt von allen klassifizierten Lagen, oder? Also da gibt es auf jeden Fall einen Überblick, und ich glaube, zu anderen Gebieten ist es noch sehr überschaubar, oder?
Nein, das ist schon, also wir waren auch schon immer sehr restriktiv, also was die Klassifikation anbelangt. Wir haben auch versucht, also eine Klassifikation ist ja nicht etwas, was man so von heute auf morgen macht, sondern eine Klassifikation ist, und das habe ich, also ich habe ja die Klassifikationssysteme in Frankreich sehr genau studiert. Auch an der Côte d'Or hat man ja 40 Jahre gebraucht, bis man die Klassifikation einmal abgeschlossen hat. Und ich habe das auch immer als Prozess gesehen. Für diejenigen, die das Klassifikationsbuch sammeln, die können ja auch diese Entwicklungen nachvollziehen. Das heißt, man sieht dann sofort sozusagen, welche Lagen dann dazukommen, welche wieder wegkommen und so weiter. Also es ist schon ein dynamischer Prozess derzeit, und wir haben das schon auch immer sehr restriktiv gehalten. Man hat da nicht sozusagen im großen Bogen da irgendwie dann die Lagen dazugenommen, sondern man hat also sich das schon immer sehr genau angeschaut und sehr genau evaluiert, sozusagen, was ist jetzt wirklich was Besonderes und was ist sozusagen vielleicht jetzt eher an der Grenze. Das Problem bei Klassifikationen ist ja nicht das Offensichtliche. Ich meine, jeder bei uns im Gebiet weiß, dass ein Heiligenstein, ein Pfaffenberg, dass das die Grand Crus sozusagen Österreichs sind. Aber die Problematik bei Klassifikationen ist ja immer, die Grenze zu ziehen. Mhm. Und dafür braucht man eigentlich dann diese Werkzeuge. Dafür braucht man dann ein gutes und objektivierbares System, um eben eine klare Linie zu trennen, zu ziehen zwischen eben den einzelnen Kategorien, zwischen dem, was klassifiziert ist, was nicht klassifiziert ist, zwischen erster und großer Lage. Also das ist eigentlich dann die große Kunst dabei.
Mhm. Danke nochmal auf jeden Fall für die Zeit. Wir kommen jetzt zu den 2 berühmten Probeschluckfragen zum Abschluss, wo es ein bisschen persönlicher wird. Michael, wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst denn du?
Ja, das ist natürlich immer für einen Winzer ist das eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Ja. Natürlich bin ich sozusagen verpflichtet, jetzt irgendwo da eigentlich in Österreich zu bleiben. Und aus meiner Perspektive heraus natürlich bleibe ich natürlich beim Heiligenstein. Der Heiligenstein ist natürlich sozusagen eine der ganz besonderen Lagen Österreichs, ja, aus vielen, vielen Gründen. Aber ansonsten gibt's natürlich schon, also ich bin natürlich auch hier in der Sommelier groß geworden und kenne natürlich schon sehr, sehr viele Gebiete und Weine dieser Welt. Und es gibt auch für mich natürlich faszinierende Weine außerhalb von Österreichs. Mhm. Und da möchte ich jetzt also nicht irgendwelche da ganz besonders nennen, aber es gibt schon sehr viele. Aber ich auch aus quasi jetzt aufgrund meiner Tätigkeit in Gobelsburg beschäftige mich natürlich schon sehr mit den traditionellen Weinbaugebieten dieser Welt. Da gehört natürlich dann auch Madeira dazu, da gehört Jerez dazu, da gehört die Syrah dazu, gehört Tokaj dazu. Also es gibt schon natürlich auch den in Deutschland ganz großartige Weinbaugebiete und Regionen. Also diese Weinwelt ist schon faszinierend. Es ist eine wirklich einer der schönsten Berufe, in denen wir arbeiten.
Das stimmt.
Und deswegen dieses Universum Wein ist schon wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes.
Absolut. Und deswegen auch so groß, weshalb auch immer anderer Gast da ist und eben sozusagen von seiner Meinung eben erzählt. Was mich noch interessieren würde zum Abschluss, wie du glaubst, dass die Weinwelt in 50 Jahren aussieht, vielleicht sogar zum Thema Lagen. Was denkst du, kann da noch passieren?
Also Zukunftsforscher haben momentan ein sehr spannendes Leben. Auch in der Weinwelt gibt es ja momentan ja viele Winzer, die sich eben zu diesen Themen ja äußern sozusagen. Es gibt ja so Meldungen wie in 50 Jahren wird es keinen grünen Veltliner mehr geben und solche Dinge. Und ich glaube, dass das möglicherweise richtig sein wird. Aber ich glaube nicht, dass es der Klimawandel sein wird, der dazu führen wird, dass es kein grüner Veltliner mehr geben wird, sondern ich glaube, es werden andere Faktoren sein, die dazu führen, dass wir uns in Zukunft mit neuen Rebsorten beschäftigen müssen. Es ist eher sozusagen die europäische Entwicklung hinsichtlich des Green Deals, der ja einerseits versucht, sozusagen quasi jetzt die klimatischen Veränderungen abzufedern, das ist das eine, mit CO2-Reduktionen und so weiter. Aber es geht natürlich in diesem Green Deal natürlich jetzt auch um landwirtschaftliche Themen, also zum Beispiel also das Thema Pestizide in der Landwirtschaft ist also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und es ist ja so, dass wir innerhalb der nächsten Jahre und Jahrzehnte auch den Pestizideinsatz in Pflanzenschutz dramatisch reduzieren müssen. Und da sehe ich, dass sich das wahrscheinlich mit den alten Kulturrebsorten wahrscheinlich nicht mehr ausgehen wird. Mhm. Das muss man ganz und offen und ehrlich einmal auch ansprechen. Die Zukunft, wenn wir nicht nur aufgrund des Green Deals, sondern weil es eigentlich in unserem ureigensten Interesse als Winzer ist, dass wir ja weniger Pflanzenschutz einsetzen in den Weingärten, dann wird sich das mit den alten Kulturrebsorten eben nicht mehr ausgehen. Und ich führe da momentan sehr viele Gespräche, auch jetzt mit internationalen Kollegen hinsichtlich Rebsorten und so weiter, weil es ja jeder Winzer hat sozusagen eine Rebsorte, die er für die großartigste Rebsorte dieser Welt hält. Ja? Und es kommt halt darauf an, wohin man geht. Ja. Wenn ich nach Deutschland gehe, dann ist es Riesling, was die großartigste Rebsorte dieser Welt ist. Wenn ich in die Burgund gehe, ist es Pinot Noir, das die großartigste Rebsorte dieser Welt geht. Und so weiter. Und ich sage dann immer, ja, ich kann das alles gut akzeptieren. Aber glaubst du, dass nach 2000 Jahren Rebentwicklung wir nun mit Riesling und Pinot Noir am Ende der Evolution angelangt sind? War es das nun? Wird es nie mehr wieder etwas Großartigeres geben, sozusagen wie Riesling oder Pinot Noir? Und davon bin ich eben nicht überzeugt, weil ich glaube, auch diese Rebsorten sind irgendwann einmal entstanden. Und wenn wir weiter forschen, wenn wir weiter uns bemühen, sozusagen neue Rebsorten zu züchten, herauszufinden, dann wird es uns auch gelingen, genauso großartige Rebsorten, die wesentlich widerstandsfähiger sind, quasi zu züchten. Ich lebe und bin verantwortlich für ein Zisterzienser Weingut mit einer einer über 800-jährigen Geschichte. Und die Zisterzienser haben immer versucht, die akkuraten Probleme der Landwirtschaft zu überwinden. Und ich sehe das auch ein bisschen als meine Verantwortung, eben auch in diesem Bereich tätig zu sein. Also wir haben schon vor vielen Jahren begonnen, uns mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, haben hier also Versuchsweingärten schon stehen, die Rebsorten beinhalten auf der Basis der alten Kulturrebsorten. Weil wir haben ja schon viele Piwi-Rebsorten und so weiter. Und da gibt es ja auch viele Versuche, gibt es auch viele Winzer, die sich damit beschäftigen. Aber ich persönlich glaube, dass diese Rebsorten einen ganz großen Nachteil haben. Sie haben keinen kulturellen Hintergrund. Sie sind Rebsorten, die sozusagen quasi ihrer Kultur entrissen sind. Und deswegen glaube ich, dass es vielleicht wichtiger ist, dass wir hier ansetzen, auf der Basis der alten Kulturrebsorten von Grüner Veltliner, von Riesling, von den Burgunder Rebsorten, neue Rebsorten zu entwickeln, die eben widerstandsfähiger sind. Mhm. Und da haben wir eben bei uns im Kamptal eben schon ein Projekt laufen, wo wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und da gibt es schon ganz spannende Ergebnisse und man wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehen, dass dass eben hier neue Rebsorten kommen werden, die eben die alten Rebsorten ablösen werden und die aber genauso spannende und tolle Weine hervorbringen werden, wie eben die alten Kulturrebsorten.
Sehr spannende Betrachtung auf jeden Fall.
Und das ist etwas, was, und deswegen bin ich auch, auch ein großer Fan sozusagen eines Appellationssystems, weil bei Appellationen und beim DRC geht es ja nicht um die Frage der Rebsorte, sondern es geht um die Frage der Herkunft und die Frage der Typizität und was bedeutet es sozusagen, einen typischen Kamptalwein zu machen, einen typischen Heiligenstein zu machen, einen typischen Langenlois zu machen. Das ist ja eigentlich die Frage von Appellationen. Und da spielt sozusagen dann die Rebsorte immer nur eine sekundäre Rolle, weil sie ja immer nur der Vermittler ist.
Das Werkzeug sozusagen.
Genau, das Werkzeug ist, genau.
Du hast die Piwis angesprochen, nur für die, also eine Info für die ganzen Zuhörer, falls sich da wer noch nicht so gut auskennt, informieren will. Wir haben da auch zwei Episoden gedreht mit dem Weingut Hirschmuggel und dem Weingut Pivida. Da gibt es auf jeden Fall auch spannende Infos. Michael aber hat schon so viele Fragen gestellt. Als Abschluss von der Folge gibt es immer noch die Frage, die letzte an mich. Vielleicht hast du da noch eine für mich mitgebracht.
Gute Frage. Sehen wir uns in Grafeneck?
ja, hoffentlich, auf jeden Fall. Also wir werden auf jeden Fall die Zeit nehmen. Ich hoffe auch, ihr auch da draußen auch. Ganz eine spannende Möglichkeit, vor allem, wie wir schon angesprochen haben, dass man auch sich die Weine so ordern kann, wie man es vergleichen möchte. Ja. Ich vergleiche gern die Heiligenstein das nächste Mal dann. aber sehr spannende Frage. Wir werden uns sicherlich sehen. Danke auch für die Zeit nochmal. Und wir da draußen hören uns wieder nächste Woche mit einem neuen Thema. Und bis dahin dann. Ciao, ciao.
Vielen Dank, Raphael. Danke.